Drittens. Von Lauterbach nach Göhren. Der Kapitän auf dem Dampfer an der Lauterbacher Mole hatte mir angeboten, mich nach Barbe zu bringen, als ich sagte, ich wolle nach Film, weshalb ich sein Angebot natürlich ablehnte. Hinterher stellte ich beim Studieren der Landkarte fest, dass ich ohnehin durch Barbe fahren musste, wenn ich meinen Plan, Rügen zu umrunden, ausführen wollte. Mein Reiseführer gerät bei der Beschreibung von Barbe geradezu ins Schwärmen. Der etwas sonderbare Name bedeute »die Einsame«, erklärt er. Der Ort liege am Rand eines Kiefernwaldes, erfreue sich reiner, ozonhaltiger Meeresluft und eines gleichzeitig milden und gesunden Klimas, was bei Lungenkranken wahre Wunder wirkt. »Jeder sei zu beneiden«, fährt er fort, »der sich am Strand von Barbe in den weichen, trockenen Sand eingrabe, den Blick über die weite See mit ihren schaumgekrönten Wellen schweifen lasse und ansonsten die kräftige Luft genieße. Dann wird es poetisch.« Eine ganze Seite lang gibt ein solch beneidenswerter Badegast in dichterischer Form Auskunft über seine Empfindungen im Zustand des Eingegrabenseins. Und hierauf erfolgt als praktische Information, dass man in Barbe schon für 4 Mark pro Tag Vollpension bekomme und das Abendessen nur 1 Mark und 20 Pfennige koste. Nie gab es einen Reiseführer von so unbezähmbarem Dichterwillen. Welcher Tourist möchte zuerst erfahren, wie er sich fühlen wird, wenn er sich in den Sand eingebuddelt hat? Freuden solch subtiler Art dürften den mit leerem Magen in Barbe eintreffenden Touristen vorderhand weniger reizen. Er möchte vor allen Dingen wissen, wo er das beste Essen bekommt und was es kostet. Und erst wenn Verpflegung und Unterkunft geregelt sind, wird sich, sofern überhaupt, Freudentaumel einstellen. Der des Reiseführers über Barbe klang irgendwie hohl. Ich hatte das Gefühl, dass weder von der dortigen Erleichterung für Lungenkranke die Rede gewesen, noch das Gedicht über den Eingebuttelten in den Text aufgenommen worden wäre, wenn es dort irgendetwas wirklich Handfestes zu rühmen gäbe. Dennoch schien mir ein Ort mit einem Wald in Meeresnähe und dem Namen »Die Einsame« zumindest verlockend. Und ich sagte dem Lauterbach, das ich kannte und liebte, »Lebe wohl« und brach nach Barbe auf, hoffnungsvoll und durchaus bereit, auch dieses Städtchen zu lieben. Es war ein heiterer Tag, mit strahlendem Sonnenschein und steifer Brise. Alles um mich herum war in Bewegung und Aufregung. Ich erfreute mich einer an Ausgelassenheit grenzenden guten Laune, als wir draußen in den Feldern waren, die zwischen dem griechischen Tempel und dem Dorf Filmnitz liegen. Insgeheim ausgelassen natürlich. Denn nach außen hin durfte ich es in Gegenwart der nüchternen Gertrud nicht sein. Bei Leuten wie Gertrud, so habe ich bemerkt, hinterlassen selbst süße Düfte, klares Licht, Vogelgezwitscher, kurzum alles, was das Leben lebenswert macht, keinerlei Wirkung. Sie scheinen die Schönheiten der Natur weder zu riechen noch zu sehen noch zu hören. Nicht nur wissen sie sie nicht zu schätzen, sie nehmen sie gar nicht erst wahr. Diese völlige Teilnahmslosigkeit ist mir immer wieder ein Rätsel. Kein noch so merklicher Wetterumschwung vermag Gertruds beständige Förmlichkeit zu erschüttern. Sie verzieht keine Miene, ob sie nun im Juni zwischen Rosen wandelt oder im März dem beißenden Wind trotzt. Selbst der Wonnemonat Mai, der jedes Geschöpf in Festtagsstimmung versetzt, geht an ihrem biederen Gemüt spurlos vorüber. An einem öden Februarnachmittag, wenn die Welt draußen unter kalten Nebelschwaden erschauert, ist sie nicht ernster als an einem so herrlichen Tag wie diesem dritten unserer Reise. Das launige Lüftchen lüpfte einige lose Haarsträhnen von ihrer Stirn, küsste und koste sie und trieb allerlei Schabernack, der auf einem solch gefassten Antlitz unverfroren, vertraulich anmutete. Die rastlosen Pappelblätter flüsterten ihr alle Geheimnisse des Lebens in die verschlossenen Ohren. Die an jenem Tag in der Pracht weißer Lilien erstrahlenden Bauerngärten von Filmnitz verströmten ihren Duft auf die Straße, und der Wind nahm ihn auf und trug ihn zu ihren nüchternen Nasenlöchern. Ob sie wollte oder nicht, musste sie beim Atmen seine himmlische Süße einsaugen. Doch ihr Gesichtsausdruck war genau so, wie wenn wir an Schweineställen vorbeifahren. Sind also die Gertruds dieser Welt unfähig, zwischen Lilien und Schweinen zu unterscheiden? Riechen sie auf ihrer mühsamen Erdenreise immerzu nur Schweinegestank? Diese Frage beschäftigte mich mindestens 3 Meilen lang und ich hätte so gern darüber gesprochen, dass ich nahe daran war, sie Gertrud zu stellen. Doch die Angst, sie zu kränken, hielt mich davon ab. Denn neben einer gekränkten Gertrud, die Insel Rügen zu umrunden, hätte ich denn doch nicht ertragen. Hinter Stresow wurde das Gelände hügelig und die Straße mithin reizvoll. Die Wälder reichten manchmal bis an ihren Rand heran und spendeten uns Schatten. Dann wieder zogen sie sich bis hinter die Wiesen zurück. Die ersten Felder voll gelber Lupinen standen in Blüte. Und ich hatte das Vergnügen, diesen besonders köstlichen Duft zu riechen, auf den ich mich alljährlich freue, wenn der Juli naht. Und so kamen wir in das Gebiet von Babel, wobei wir zuerst die Randbezirke von Selin streiften, einem Villenort, der in den Wäldern auf der Ostseite Rügens erbaut wurde und das Meer auf der einen und ein großes Binnengewässer, den Seliner See, auf der anderen Seite hat. Als wir um das nördliche Ufer dieses Sees herumfuhren, lernten wir das bisher langweiligste Stück Landstraße kennen, denn es lief neben einer Eisenbahnlinie her und war nur grob gepflastert. Kiefernwäldchen zur Linken versperrten uns den Blick aufs Meer, und auf der rechten Seite sah man jenseits der Gleise und einer sumpfigen Ebene den See und kahle, öde Hügel. Das also waren die Wälder von Babe. Neben der schnurgeraden, bis auf weite Sicht unangenehm eintönigen Straße standen neu erbaute Häuser irgendwie ziellos herum, Ferienpensionen, von denen aus man das Meer weder sah noch hörte und die auf Lungenkranke warteten, die Gästehäuser der Einsamen. »In Babe will ich nicht bleiben«, rief ich dem Kutscher energisch zu, dem gesagt worden war, dass wir hier übernachten würden. »Fahr weiter bis zum nächsten Ort.« Der Wald, der anfangs nur aus Kiefern und noch dazu ziemlich struppigen besteht, zieht sich über die gesamte Strecke von Babe nach Göhren hin und wird zunehmend hübscher. Wegen des tiefen Sands mussten wir im Schritttempo fahren, aber diese sandigen Wege haben den Vorteil, dass man neben dem gedämpften Geräusch der Räder und Hufe noch andere Laute vernimmt. Erst als wir nach Göhren kamen, sahen wir das Meer. Doch ich hatte es schon unterwegs die ganze Zeit über gehört, denn außerhalb des Waldes war die Brise zu einem Wind aufgefrischt. Und obwohl wir ihn kaum spürten, sah ich ihn über die Baumwipfel streichen und hörte, wie sie seufzten. Wir dürften wohl etwa 1 Stunde lang zwischen den Kiefern dahin gezockelt sein, ehe wir in ein Gebiet von Mischwald kamen. Zu den Nadelbäumen gesellten sich Buchen und Eichen mit einem Unterholz aus Heidelbeeren. Dann huschten auch schon Touristen zwischen den Bäumen umher, die, mit Körben ausgestattet, nach Beeren suchten. Und so konnte Göhren nicht mehr fern sein. Ganz plötzlich stießen wir auf den dortigen Bahnhof. Ein kleines Gebäude einsam im Walde. Die Endstation der Eisenbahnlinie, die von Putbus hierher führt. Jenseits der Schienen erhoben sich weiße Dünen, auf denen sich junge Buchen im Wind bogen. Und hinter diesen Dünen toste das Meer. Buchen und Dünen lagen in der vollen Glut des Sonnenuntergangs. Wir am Waldrand befanden uns hingegen im tiefen Schatten. Die Luft war frisch, ja beinahe kalt. Ich ließ den Kutscher anhalten, stieg aus, überquerte die verlassenen Gleise und kletterte die Dünen empor und... Oh, welch ein fantastischer Anblick bot sich auf der anderen Seite. Das grandiose, aufgepeitschte, tosende Meer. Was war verglichen damit die ruhige See bei Lauterbach? Ein bloßer Weiher, ein kristallklarer Teich, eine spiegelglatte Fläche, ein stilles Wasser, an dem man liegen und traumverloren das Spiegelbild des Himmels und sein eigenes betrachten kann. Das hier jedoch war kein Ort zum Träumen. Hier herrschte Leben, kraftvolles, aufwühlendes, stürmisches Leben. Und als ich da oben auf der Düne stand, mit beiden Händen meinen Hut festhielt, vom salzigen Wind geschüttelt und gestoßen und mein Kleid an mir zerrte und flatterte wie eine Fahne im Wind an einem schwankenden Flaggenmast, fiel die Last eines ganzen Menschenalters von meinen Schultern. Mich erfasste ein ebenso unpassendes wie unheimliches Verlangen, loszurennen, eine Schaufel und einen Eimer zu holen und zu buddeln und immer weiter zu buddeln, bis es zu dunkel dafür wurde, und dann müde und froh gestimmt ins Haus zu gehen und Strandschnecken oder Krabben zum Tee zu essen. Und siehe da, schon stand Gertrud, die kühle Mahnerin, mit meinem Mantel in den Händen neben mir und holte mich wieder in die Wirklichkeit zurück. Es sei kalt, betonte sie, und legte den Mantel um meine widerstandslosen Schultern, und er war schwer vom Gewicht der Zeit und der Gewohnheit. In diesem Moment versank die Sonne hinter dem Wald, und mit einem Mal erloschen aller Glanz und alle Farbenpracht. »Danke, Gertrud«, sagte ich, als sie mich einpackte, aber dankbar war ich ihr nicht, obwohl ich vor Kälte zitterte.